In der Apostelgeschichte, in dieser Reihe, die wir gerade machen, da haben wir bis jetzt schon einiges gesehen, von den Anfängen her gesehen. Wir haben uns angeschaut, wie war das, als der Heilige Geist ausgegossen wurde an Pfingsten? Wie war das mit dieser ersten Gemeinde, die entstanden ist, die so unglaubliches Wachstum erlebt hat? Wo die Zahlen gar nicht mehr, oder wo die Leute mit Zählen nicht mehr hinterhergekommen sind. Wir haben gesehen, wie sich das Evangelium über alle möglichen Grenzen ausgeweitet hat. Nach Samaria hin zu den Heiden. Und bis jetzt in der Apostelgeschichte, da war diese Ausbreitung des Evangeliums, ich sag mal, nicht zielstrebig. Die ist auch durch Umstände passiert. Christen sind verfolgt worden und wo sie hinkamen, haben sie gepredigt und gute Nachricht verbreitet. Jetzt sind wir in der Apostelgeschichte an dem Punkt, an dem die erste Missionsreise ansteht. Und wir befinden uns in Antiochia. Dort war eine Gemeinde, von der alles ausging. Und Antiochia ist heute die Stadt Antakya in der Türkei. Und in Kapitel 11 der Apostelgeschichte, da erfahren wir, dass diese Gemeinde eben auch durch solche Christen entstanden ist, die verfolgt worden waren und die geflüchtet sind und die sich dort wiedergefunden haben. Und die haben dort eine Gemeinde gegründet und dort passiert es, Nicht-Christen kommen zum Glauben. Und nicht nur Nicht-Christen, also sonst wären sie ja schon Christen, müssten nicht mehr zum Glauben kommen, sondern Nicht-Juden kamen zum Glauben. Und die Gemeinde ist gewachsen und in Jerusalem hat man das gehört und wenn nicht-jüdische Menschen zum Glauben kamen, war man erstmal etwas vorsichtig und dann hat die Gemeinde aus Jerusalem Barnabas dahin geschickt. Und er soll da nach dem Rechten sehen. Und Barnabas, er dient da und wieder kommen viele Menschen zum Glauben. Und es werden so viele, dass Barnabas irgendwann nicht mehr hinterherkommt. Die Arbeit wird zu viel und er geht ins benachbarte Tarsus, holt Saulus, der sich vor kurzem bekehrt hat. Und die beiden, die dienen ein Jahr gemeinsam in Antiochia und sie lehrten die Gemeinde im Glauben. Und in Antiochia, da passiert was Spannendes, nämlich dort werden die Christen, die Gläubigen, das erste Mal in der Geschichte Christen genannt. Und sie werden so genannt. Das ist nicht, sie haben sich selber die Bezeichnung gegeben, wir sind Christen, sondern sie wurden von den anderen als Christen bezeichnet. Christ sein, also ein Christ, ist eigentlich eine Fremdbezeichnung. Das haben andere Menschen über diese Gruppe gesagt und gesagt, an denen ist irgendwas anders und die verbindet was. Denen geben wir einen gemeinsamen Namen. Das sind die Christen. Man hat gemerkt, die sind anders, deswegen hat man ihnen diesen gemeinsamen Namen gegeben. So, und jetzt in diesem Jahr, in dem Saulus und Barnabas da dienen, kommen sehr viele Menschen zum Glauben. Die Gemeinde wächst und wächst und wächst. Ich weiß nicht, ob euch das ähnlich geht wie mir, aber wenn ich Apostelgeschichte lese, geht es mir ganz oft so, dass ich denke, das will ich auch. Ich will das auch erleben. Ich will das auch. Da werde ich ganz gierig. Und ich frage mich dann, wie kommen wir dahin? Also das ist ja so die Frage, wenn man sowas auch möchte, wie kommt man dahin? Und ich glaube, man kann grundsätzlich so zwei Arten von Antworten geben. Oder Menschen geben oft zwei Arten von Antworten. Die einen sagen, okay, du musst mehr arbeiten, du musst dich mehr anstrengen, du musst mehr bringen und Zähne zusammenbeißen und noch disziplinierter sein und dann wird Gott schon den Segen geben. Das sind eher so die Leistungstypen. Und die anderen, die sagen, nee, das ist alles Gott. Wir müssen warten auf Gott, vielleicht mehr beten, aber das war es auch an mehr, sondern bereit sein und Gott Raum geben und vielleicht bestimmte Gebete beten. Aber Gott allein tut's. Der Text, den ich heute mit euch anschauen möchte, der beleuchtet so ein bisschen diese Frage, wie funktioniert sowas? Dass Gemeinde wächst, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie von außen Christen genannt werden. Dieser Text heute, der beleuchtet die Frage, wie sieht eigentlich dieses Zusammenspiel aus von Gottes Werk und was ist unser Beitrag? Was ist Gottes Werk und was ist unser Beitrag? Wir schauen mal in Apostelgeschichte 13, die Verse 1 bis 4. Da heißt es, in der Gemeinde von Antiochia gab es eine Reihe von Propheten und Lehrern. Es waren Barnabas, Simeon, genannt der Schwarze, Lucius von Cyrene, Manaen, der zusammen mit dem Fürsten Herodes erzogen worden war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sagte ihnen der Heilige Geist, gebt mir Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Nach einer weiteren Zeit des Fastens und Betens legten sie den beiden die Hände auf und ließen sie ziehen. So wurden Barnabas und Saulus vom Heiligen Geist ausgesandt und auf den Weg geschickt. Das ist der Beginn der ersten Missionsreise. Und oft heißt es ja die Missionsreisen des Paulus. Was man hier direkt sieht, ist, erstmal war es die Missionsreise des Saulus, der hier losgezogen ist, der hieß ja noch nicht Paulus. Und es ist nicht seine Reise, sondern es ist die Reise des Heiligen Geistes. Er startet, er ist der Initiator. Und was man hier sieht, ist, diese Missionsreise, diese Bewegung, dass sich das Christentum ausweitet, das hat nicht bei einem einzelnen Menschen angefangen, sondern das war in Gemeinde verortet. Von Gemeinde ging es aus. Von einer kleinen, überschaubaren Gemeinde, aber von Gemeinde ging es aus. Bill Hybels, der Gründer von Willow Creek, dieser Gemeinde, der hat mal diesen Satz gesagt, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung für die Welt. Und wenn man sich das hier anschaut, was hier in dieser Gemeinde in Antiochia beginnt, wenn man das sieht, muss man sagen, er hatte recht. Von da aus ging diese weltweite Mission los. Und wenn man guckt, was war an dieser Gemeinde denn besonders, dass da so was Großes passieren konnte? Da sieht man, okay, diese Gemeinde, die hatte ein Jahr Bibelschule hinter sich von Saulus und Barnabas. Das ist nicht schlecht, aber ich glaube, das allein war es nicht. Da kommt noch mehr zusammen. Hier in dem Text, da werden 5 Namen aufgezählt. Barnabas, der ist einigermaßen bekannt. Ganz am Ende der Liste Saulus, der sich vor kurzem bekehrt hatte. Der schafft es inzwischen schon auf diese VIP-Liste, aber noch ganz hinten. In der Antike war es immer so, dass die Reihenfolge, in der Leute aufgezählt wurden, das zeigt so ihren Stand an. Und Saulus war noch der kleine Barnabas, der Große, und Saulus der kleine Schüler. Und dann sind da noch 3 weitere. Es ist der Simon, der Afrikaner oder genannt der Schwarze. Über ihn erfahren wir in der Bibel nichts mehr. Dann dieser Manaen, der über den es heißt, der zusammen mit Herodes erzogen wurde, erfahren wir nichts mehr drüber. Und Lucius von Cyrene, der wird einmal noch erwähnt in einem Grußwort in Römer 16. Aber das war's. Auch sonst erfahren wir über ihn nichts. Ich habe mich beim Vorbereiten gefragt, warum werden uns diese Namen hier mit diesen Zusatzinformationen gegeben? Was wir hier sehen ist, wir haben hier eine ganz internationale Zusammensetzung. Ein Afrikaner, einer aus dem heutigen Libyen und Manaen, der offenbar, der mit Herodes ausgebildet, erzogen wurde, und das war in Rom, der offensichtlich in Rom aufgewachsen ist. Und diese internationale Zusammensetzung, die hat auch besondere Gaben. Wir haben hier Propheten und Lehrer. Ich denke, unter Lehrern können wir uns alle was vorstellen, die wissen etwas und helfen anderen, Dinge zu lernen oder auch Dinge anzuwenden. Propheten, da gibt es oft dieses Missverständnis, dass Propheten Zukunftsdeuter, Wahrsager sind. Das ist eher nicht so, sondern Propheten sind Vertraute mit Gott. Das sind Menschen, die mit Gott und mit Gottes Reden vertraut sind. Sie hören Gottes Wort und sie reden sein Wort, so wie das die Propheten im Alten Testament getan haben. Und in Antiochia, da haben wir diese Ergänzung. Da haben wir die Propheten, die Gottes Wort hören und reden, und die Lehrer, die helfen, dieses Wort zu leben. Und dieser Gruppe gibt der Heilige Geist den Auftrag. Er sagt zu ihnen, sie sollen Barnabas und Saulus freigehen, damit sie auf diese Reise gehen können. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass der Heilige Geist zu denen spricht. Denn was er macht, ist, er nutzt ihre Gaben, er nutzt ihre Neigung und er nutzt ihre Prägung. Das, hier haben wir eine internationale Gruppe und die haben garantiert, haben die auch ein Herz für die Menschen aus ihrer Heimat. Für Menschen, die nicht durch ihr natürliches Umfeld mit Gott in Berührung kommen. Die weit weg sind von Tempeldienst und Synagogen. Die kommen von überall her und die haben ein Herz für diese Leute. Kein Wunder, dass hier eine Missionsreise starten kann. Ich glaube, ganz oft ist eine Gabenzusammensetzung wie eine Gemeinde, die Zusammensetzung von Gaben, die in der Gemeinde vorkommen, die gibt einem einen Hinweis für den Auftrag der Gemeinde. Und ich glaube, das ist doch bei uns ganz oft auch so, dass Gott bei uns andockt, da wo er uns begabt hat. Gott zwingt uns ja nicht, widernatürliche Dinge zu tun, sondern er gebraucht meine Neigungen, meine Gaben, meine Talente, eben mein ganzes Sein, so wie er mich geschaffen hat. Gott wird von mir niemals, hoffe ich zumindest, niemals Arbeit mit Zahlen verlangen. Das wäre für mich nicht gut, das wäre für mich eine Qual und das wäre auch für alles, was hinter diesen Zahlen steckt, fatal. Ich glaube, Gott dockt da bei uns an, so wie er uns geschaffen hat. Ich glaube, unser Gabenprofil, das ist ein Hinweis für unseren Auftrag. Das gilt für mich persönlich, für dich persönlich. Das gilt aber auch für euch als Hauskreis, als Gruppe. Wie seid ihr zusammengesetzt? Was sind eure Gaben? Was ist damit auch euer Auftrag? Und das gilt für uns als Gemeinde. In dem Text ist es so, der Heilige Geist, der redet klar und deutlich. Ganz klar, er redet und sie verstehen's. Und oft habe ich diese Sehnsucht, ich denke, ich möchte es auch so erleben, dass ich mich nicht fragen muss, war das jetzt der Heilige Geist, war das jetzt Gott, der zu mir gesprochen hat, oder war es nur ein Gedanke, oder kommt es von mir, oder kommt es von Gott, oder kommt es von noch jemand anderem. Ich wünsche mir das auch manchmal, so ein deutliches Reden Gottes. Und wenn man guckt, wie spricht er hier? Es ist nicht ganz klar, wie er gesprochen hat, ob es eine hörbare Stimme war, ob die fünf oder die Gemeinde irgendwie einen Eindruck hatte, ein gemeinsames Bild, was auch immer, wir wissen es nicht. Aber was ich spannend finde, ist, dass die sich nicht hingesetzt haben, um zu hören. Haben sich offensichtlich nicht gesagt, wir machen jetzt eine Gebetszeit und hören, sondern der Heilige Geist, der redet, während sie dienten und fasteten. Währenddessen. Und das sind zwei wichtige Punkte. Das erste ist dieser Dienst. Wenn man die Gute Nachricht Bibel anschaut, da ist es anders übersetzt. Da heißt es, während sie beteten und fasteten. Und hinter dieser Übersetzung, so sehr ich die meistens mag, die Übersetzung, da sieht man, Übersetzungen sind oft geprägt. Hinter dieser Übersetzung, da steckt die Vorstellung, vielleicht unterstelle ich mal den Übersetzern, dass Gott nur oder besonders in tiefer Meditation redet. Wenn ich so im Gebet versunken bin, dann redet er besonders. Und ja, das tut er auch, aber hier heißt es nicht, er hat geredet, während sie gebetet und gefastet haben, sondern während sie dienten. Das heißt, während sie Gottes Willen taten, hat der Heilige Geist geredet. Und das ist was, das ist normal. Denn wenn man Gottes Willen tut, ist man normalerweise nah an ihm dran. Ich erlebe das häufiger, dass ich, während ich sozusagen im Dienst bin, dass Gott mir Gedanken schenkt, dass Gott mir Hinweise gibt, Dinge zu sagen, Dinge zu tun, die nicht von mir kommen. Wir erleben das auch als Gemeindeleitung in Sitzungen, dass wir auf einmal feststellen, wow, das, was hier gerade passiert, das ist mehr als nur die Summe unserer individuellen Weisheit, die wir so zusammenwürfeln. Sondern hier passiert gerade mehr. Hier ist Gott am Reden. Sehr spannend. Gott redet, während sie dienten. Das Besondere hier ist, die haben nicht nur Dienst nach Vorschrift geschoben, sondern da kam das Zweite dazu, sie haben gefastet. Und anscheinend haben sie das gemeinsam gemacht. Wir wissen nicht, wie lange sie gefastet haben, wird nichts darüber gesagt. Ich vermute nicht, dass sie das ganze Jahr gefastet haben, sonst hätten sie keine Kraft mehr gehabt, um auf Reisen zu gehen. Aber vermutlich haben sie immer mal wieder gefastet. Und Fasten ist ein interessantes Thema in der Bibel. Immer wieder wird Verzicht auf Nahrungsmittel oder andere Dinge als eine ganz besondere Möglichkeit genannt, dass Gott redet. Es gibt leider keine ausdrücklich dezidierte Lehre über das Fasten in der Bibel. Es gibt auch ganz viele Formen, wie Fasten aussehen kann. Ich würde euch gerne mal fragen und um Handzeichen bitten, wer von euch hat viel Erfahrung mit Fasten? 1, 2. Gut, ich glaube, ihr habt jetzt alle gelogen. oder habt euch nicht getraut, euch zu melden. Ich glaube, jeder von euch hat ganz viel Erfahrung mit Fasten, zumindest mit dem sogenannten Darius-Fasten. Das ist der König Darius, der fastet für Daniel in der Löwengrube und da heißt es, er fastete die ganze Nacht. Das ist etwas, das kriegen die meisten von uns noch hin, würde ich vermuten. Also zum Hintergrund, da wurden nachts oft in diesen Palästen große Feten gefeiert und vermutlich war das darauf bezogen, dass er eine Mahlzeit ausgelassen hat und stattdessen gebetet hat. Aber es gibt unterschiedliche Möglichkeiten zu fasten, tageweises Fasten, mehrere Tage am Stück, Verzicht auf bestimmte Nahrungsmittel und so weiter. Ich habe nicht die Riesenfastenerfahrung, aber ich dachte, Mensch, wenn du jetzt hierüber predigst, musst du das auch mal machen. Diese Woche mal gefastet, also einen Tag, nicht eine ganze Woche. Und das war ein guter Tag. Das war ein Tag, an dem mich mein knurrender Magen immer wieder an Gott erinnert hat. Wo mir einfach mein Körper gesagt hat, Achtung, du hast heute irgendwas, einen Deal mit Gott am Laufen. Und ich habe an dem Tag sehr viel gebetet. Ich habe an dem Tag keine wahnsinnigen Offenbarungen irgendwie empfangen, aber das war ein Tag mit einer engen Verbindung. Dass die Gemeinde hier fastet oder dass die fünf fasten, ist ein Hinweis darauf, dass sie mit ihrem Status quo nicht zufrieden waren. Sondern sie wollten Gottes reden, sie wollten Gottes handeln, damit das Reich Gottes noch weiter wächst. Und gesagt, unser Dienst reicht nicht, da muss noch Fasten dazu, es muss noch mehr geben. Und es ist gefährlich, sich mit so einem Hunger nach mehr vor Gott zu begeben. Denn Gott erhört diese Gebete. Der Heilige Geist fordert zwei von den Fünfen heraus. Die Gemeinde soll diese zwei freigeben. Er sagt, gebt mir Barnabas und Saulus frei. Und freigeben, das ist das richtige Wort. Die Gemeinde, die soll loslassen. Von außen betrachtet ist das ja eine Schwächung der Gemeinde. Zwei der besten Leute sollen gehen. Was hat die Gemeinde davon? Das ist ein Opfer für die Gemeinde. Aber es ist ein unverzichtbares Opfer, damit neues Land eingenommen werden kann. Wer mehr will, der muss bereit sein, solche Opfer zu bringen. Gemeinden, die wachsen wollen, die müssen bereit sein, zu investieren und Opfer zu bringen. Und ich glaube auch, das gilt für uns persönlich. Wenn wir Gott mehr erleben wollen, das kostet. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert an diese 99-Plus-Aktion, wo ihr Menschen auf Zettel geschrieben habt, die Jesus noch nicht kennen, für die ihr beten wollt. Ich habe diese Woche eine Mail bekommen von jemandem, der gesagt hat, diesen Dienstag hat sich meine 99-Plus-Person bekehrt, hat ihr Leben Jesus gegeben. Das ist großartig. Und da kann man Gott für preisen. Aber das ist nicht einfach so passiert. Das hat anderthalb Jahre Gebet und anderthalb Jahre Arbeit gekostet. Ich glaube, wenn man Gott mehr erleben möchte, muss man auch bereit sein, Dinge zu investieren. Bei diesem Mehr, wenn ich hier von Mehr spreche, da geht es nicht um geistliche Karrieresprünge, sondern es geht allein um Gott. Und das heißt auch nicht, dass danach alles leichter oder irgendwas wird. Ihr werdet es diese Woche lesen. Paulus wird diese Woche gesteinigt werden. Es wurde nicht alles leicht, als er vom Heiligen Geist losgeht. Er wird diese Woche gesteinigt werden. Und Paulus, der ist so verrückt, nach seiner Steinigung geht er zurück in die Stadt, aus der er halb tot rausgeschleift wurde und macht weiter. Land einnehmen kostet. Und ich bin überzeugt, es ist eine Grundaufgabe von Gemeinde, dass wir Menschen und Dinge freigeben müssen. Dass wir keine Kosten und Mühen scheuen dürfen, um Reich Gottes zu bauen. Dass wir da freigebig werden. Und ich glaube, wenn eine Gemeinde das erlebt hat, dann wir. Bei unseren Tochtergemeindegründungen. Ja, das kostet, Leute abzugeben. Aber wer bei der Verabschiedung von Weidemanns hier war und diese Statements aus den Tochtergemeinden gehört hat, der weiß, dass es wert war. Dieser Dank und diese Menschen, die neu zum Glauben gekommen sind, weil wir uns das was haben kosten lassen. Und auch in der Gemeindeleitung, da fragen wir uns immer wieder, wo ist das nächste Land, das wir einnehmen sollen? Nicht, wo ist was wir vielleicht mal einnehmen könnten, sondern wo ist das Land, das wir einnehmen sollen? Und wir sind da dabei und da wird es wahrscheinlich auch wieder darum gehen, Gaben und Menschen und Ressourcen freizusetzen. So, wir sind hier, der Heilige Geist hat gesprochen. Alle wissen sie Bescheid, sie haben ihn gehört und jetzt könnten sie doch eigentlich losziehen. Das tun sie aber nicht. In Vers 3, da heißt es, vielleicht können wir gerade mal auf den Text zurückgehen, da heißt es, sie beteten und fasteten. Und das hat mich gewundert. Die haben doch gerade schon von Gott gehört. Warum beten die jetzt schon wieder? Der Punkt ist, jetzt ging es ums eigene Herz. Und das finde ich das Schöne an diesem Text, die Gemeindeperspektive ist dabei. Für Barnabas und Saulus, da war das sicherlich auch spannend und aufregend, ein Abenteuer. Aber für die Gemeinde war das nicht so leicht. Die Gemeinde, die musste unter Beten und Fasten ein Ja zu dieser eigenen Schwächung, zum Loslassen finden. Die Gemeinde, die musste sich mit Gott synchronisieren, in seinen Herzschlag einwilligen, einsteigen. Und vermutlich auch die beiden, die loszogen, denn das war gefährlich. Paulus wird gesteinigt. Auch die mussten ein Ja zu Gottes Willen finden. Das ist das, was passiert, wenn wir beten, wenn wir fasten. Dass wir in die Nähe Gottes treten und dass wir da bereit werden, seinen Willen zu tun. Dass wir bereit werden, Opfer zu bringen, weil Landeinnahme kostet. Dass wir eins werden mit Gott und dahin kommen an diesen Punkt, wo wir sagen können, und dein Wille geschehe. Und das Tolle hier ist, die Gemeinde, die willigt nicht nur ein. Die sagt nicht, okay, wenn die zwei halt meinen, aber das ist ja ihr Ding. Nee, sondern sie legt ihnen die Hände auf. Handauflegung ist eine besondere Geste. Das ist mehr als nur jemand berühren. Handauflegung in biblischer Sicht hat verschiedene Funktionen, verschiedene Sachen gehen da einher. Das macht man zur Segensvermittlung, um Menschen zu heilen. Es wird gebraucht in der Bibel, dass der Heilige Geist empfangen wird. Menschen werden durch Handauflegung zu ihrem Dienst bevollmächtigt oder auch bestimmte Gaben werden durch Handauflegung vermittelt. Und wir wissen nicht genau, was hier bei dieser Handauflegung passiert ist. Vermutlich irgendwie eine Mischung aus Segnen, Bevollmächtigen, Begaben. Aber was auch immer genau passiert ist, die Gemeinde, die hat die beiden für ihren Dienst gestärkt und ausgerüstet. Sie hat als irdische Vertretung Gottes gehandelt. Und ich finde, das ist ein großartiges Bild von Gemeinde. Großartiges Bild für einen Hauskreis. Großartiges Bild für Christen, die gemeinsam unterwegs sind. Nämlich das Potenzial, das in uns steckt, das wird freigesetzt. Das Potenzial, das Gott in Saulus und Barnabas gesteckt hatte, das hätte niemals diese Auswirkungen gehabt, wenn die in der, ich sag mal, wenn die in der Spießer-Wohlfühl-Kuschelgemeinde gewesen wären. Die waren aber in der Gemeinde, die mehr wollte, die sich gepusht haben, die gesagt haben, wir wollen unser Potenzial bestmöglich einsetzen, auch wenn es kostet. In der Gemeinde, da ging es nicht darum, die letzten theologischen Differenzen auszudiskutieren, sondern da ging es darum, sich gegenseitig zu segnen und zu bevollmächtigen. Wie wäre das, Vorschlag, wie wäre das, wenn wir heute nicht die Predigt diskutieren würden nachher, sondern wenn wir uns gegenseitig die Hände auflegen und uns segnen würden für den besonderen Auftrag, den wir diese Woche haben. Jeder von uns hat einen Auftrag diese Woche. Der Job, an den du gehst, die Menschen, die du triffst, das ist kein Zufall, sondern das ist dein Auftrag. Wie wäre es, wenn wir uns dazu segnen, aussenden würden? Wie wäre es, wenn wir am Dienstag im Hauskreis nicht endlos diskutieren würden, wie was genau zu verstehen ist? Sondern wenn wir uns gegenseitig zurüsten würden, uns Mut machen, uns die Hände auflegen und uns segnen. In Vers 4 kommt die Zusammenfassung und da wird nochmal diese Betonung ausgesprochen. Der Heilige Geist ist die handelnde Person. Er ist es, der begabt, der beruft und entsendet. Ich habe vorhin die Frage gestellt, wer ist für was verantwortlich. Man sieht hier, der Heilige Geist ist die Triebfeder. Dass da Menschen sind mit Gaben von Prophetie und Lehre, das liegt am Heiligen Geist. Wenn man in Korinther 11 liest, da heißt es, der Heilige Geist verteilt die Gaben, wie er will. Er hat dafür gesorgt, dass da diese Gaben zusammenkamen. Er ist es, der beruft, er redet hier und fordert auf, Barnabas und Saulus freizugeben. Und er ist es, der sie auf den Weg schickt, der entsendet. Wie sind die Zusammenhänge? Unser Werk, Gottes Werk und unser Beitrag, wie geht das zusammen? Die Antwort ist, es ist ganz der Heilige Geist, Gott, der es aber nicht ohne Gemeinde macht. Die Gemeinde, die liefert den Support, indem sie das Potenzial, das Gott geschenkt hat, das der Heilige Geist geschenkt hat, indem sie das einsetzt und freisetzt. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Auch bei uns gibt es so viel Potenzial, so viele Begabungen. Was können wir tun, um den Boden für den Heiligen Geist bereit zu machen, dass er reden, dass er handeln kann? Wenn ich den Text anschaue, ich glaube, dann sind es diese vier Schritte, vier Möglichkeiten. Das ist zum einen der Dienst. Ich glaube, einige von uns dürfen erkennen, vielleicht müssen wir es manche auch von uns erkennen. Wir dürfen erkennen, dass Gott uns Gaben anvertraut hat. Ja, Gott hat dir Gaben geschenkt, ganz bewusst. Er hat dich mit Gaben ausgestattet. Und du musst erkennen, ich bin begabt und das, was Gott in mich hineingelegt hat, das ist wichtig für Gemeinde. Hier in Antiochia, da gab es Propheten und Lehrer, man braucht die beide, die ergänzen sich. Wenn man nur eine Gabe hat, wird es vielleicht ein bisschen einseitig. Wenn eine fehlt, dann fehlt was. Und ich glaube, wir dürfen, wir müssen, sollen erkennen, dass mein Beitrag wichtig für Gemeinde ist. Und zwar nicht, damit wir irgendwie unsere Programme erhalten können, sondern damit Reich Gottes gebaut wird. Es ist für diese Welt wichtig. Deswegen das Erste, diene. Und das Zweite ist das Fasten. Ich glaube, einige von uns, die sind im Dienst angekommen, viele von uns. Und die haben hinter das Thema vielleicht, manchmal haben wir da auch so einen Haken dahinter gemacht. Ich arbeite ja irgendwo mit Haken, Pflicht erfüllt, Haken. Genug gemacht für diese Woche, Haken. Denjenigen von uns, denen wünsche ich ein regelmäßiges Fasten. Und das muss nicht ein Fasten von Nahrungsmitteln sein, sondern das, was dahinter steckt, dieser Hunger nach mehr. Dieses konstante Ausstrecken und Fragen, okay Gott, ich diene dir hier, aber wie können wir heute deinen Einfluss vergrößern? Was hast du heute und was hast du morgen mit mir vor? Wem kann ich dienen? Wo willst du mich haben? Ich will noch viel mehr Salz und Licht sein, als ich es jetzt schon bin. Gott, schenk mir die Vollmacht dazu. Mach größere Dinge, als ich bis jetzt für möglich gehalten hätte. Zeig mir die nächsten Schritte. So eine Art Fasten wünsche ich uns, wenn wir merken, dass vieles in unserem Glauben, in unserem Christsein so normal und gewöhnlich geworden ist. Und dann ist da das Dritte, das Beten. Ich glaube, es gibt die unter uns, die, da gehöre ich auch oft zu, die dienen, die haben auch von Gott gesagt bekommen, was dran ist. Aber wir brauchen den Mut, uns darauf einzulassen. Manchmal sind wir so, ich weiß, was dran ist, aber mein Herz, das muss auch noch Ja sagen. Und ich wünsche uns, dass wir durch Gebet und Fasten, dass wir in der Nähe Gottes dazukommen, zu sagen, dein Wille geschehe, sowohl durch mich als auch durch diese Gemeinde. Und dann als Letztes sozusagen die Krönung, wünsche ich uns allen eine Gemeinde, wünsche ich Menschen um uns herum, die wie damals sich gegenseitig zurüsten, ausrüsten mit allem, was wir brauchen, die Menschen um euch herum, die euch Mut machen, die euch Unterstützung geben, die für euch für Vollmacht beten, die euch in diese Woche mit den ganzen besonderen Aufgaben, die Gott euch anvertraut hat, die euch dahin entsendet. Nicht als Menschen, die irgendwie die Woche in dieser bösen Welt überleben müssen, sondern als Missionare, die ganz bewusst entsandt werden, um Licht und Salz zu sein. Nach dem Gottesdienst gibt es immer die Möglichkeit, hier für sich beten zu lassen. Ich möchte euch Mut machen, nehmt das in Anspruch und lasst euch segnen. Lasst euch die Hände auflegen und für euch beten. Das könnt ihr hier vorne machen oder ihr schnappt euch einfach euer Nebensitzender und sagt, könntest du bitte für mich beten? Könntest du mir Gottes Nähe, Gottes Beistand, seine Vollmacht zusprechen? Ich glaube, wenn wir zu einer Gemeinde werden, die das macht, das wird Auswirkungen haben, auf die ich sehr gespannt bin. Gott segne euer Dienen, euer Fasten, euer Beten und euer gegenseitiges Befähigen. Amen.